Ja, wir wünschen den Kindern eine richtig gute Zeit bei den Bibelentdeckern. Die dürfen jetzt alle nach unten gehen, sowohl die kleinen als auch die großen Kinder. Und falls es jemanden gibt mit ganz kleinen Kindern, so zwischen 0 und 3, dann haben wir unten auch einen Übertragungsraum. Und wir beschäftigen uns heute mit einem, wie ich finde, faszinierenden Abschnitt aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11. Wir schauen uns Vers 32 bis 40 an, aber ich will uns davor noch ein bisschen was erzählen zu dem, was in dem Kapitel am Anfang so ist. Und zwar beginnt der Hebräerbriefschreiber dieses Kapitel mit der Frage, was ist der Glaube? Und dann erklärt er das ein bisschen und dann bringt er aber vor allem viele Beispiele für den Glauben aus dem Alten Testament. Und das ist sehr faszinierend. Am Freitag vorgestern, da hatten wir Mitglieder- und Mitarbeiterversammlung. Und wer da war, da habe ich so ein paar schon genannt. Ich werde jetzt nicht mehr auf die eingehen, aber es ist wirklich toll. Da geht es bei Henoch los und geht über Abraham und die Eltern von Mose bis hin zu der Rahab in Jericho und viele andere zwischendurch auch noch, die alle irgendwelche Herausforderungen hatten. Und es galt diese Herausforderung im Glauben anzupacken. Und sie haben es angepackt, jeder hatte so eine andere Herausforderung. Sie haben es angepackt und haben erlebt, ja, Gott ist treu. So wie wir es auch gesungen haben. Es gibt diese Tausende von Generationen, in deren Linie wir stehen. Wir rufen zu dem gleichen Gott, zu dem schon Mose gerufen hat und andere. Und er ist heute der gleiche starke Gott wie damals. Und nachdem jetzt dieser Hebräerbriefschreiber diese vielen Beispiele genannt hat, endet dieser Abschnitt mit dem Vers 32. Wie viele andere Beispiele wären noch zu nennen? Die Zeit fehlt mir, um auf Gideon und Barak einzugehen und auf Simson und Jephtha, auf David und Samuel und auf die Propheten. Also ich habe so einen Eindruck, dem ging es vielleicht so wie mir manchmal früher, als ich in Deutsch einen Aufsatz zu schreiben hatte. Ich habe gemerkt, oh, die Zeit geht aus. Ich war zu ausführlich und jetzt muss ich irgendwie schnell zum Schluss kommen. So bei dem auch. Also er hat jetzt ausführlich von denen erzählt und jetzt sagt er, oh, die Zeit fehlt mir, alle Enden nochmal extra aufzuführen, aber wenigstens die Namen will ich nennen. Und dann kommt jetzt aber in den nächsten Versen noch einiges Geniale, wo er dann so Beispiele nennt. Was haben denn so verschiedene Gläubige aus diesem Alten Testament, also die vor Jesus gelebt haben, was haben die denn so erlebt? Und das hat es echt in sich. Ich lese es uns vor. Was haben Menschen wie sie durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Sie zwangen Königreiche nieder. Sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit. Sie erlebten die Erfüllung von Zusagen, die Gott ihnen gemacht hatte. Sie hielten Löwen das Maul zu. Sie blieben mitten im Feuer unberührt von den Flammen. Sie entkamen dem tödlichen Schwert. Sie wurden, wo es ihnen an Kraft fehlte, von Gott gestärkt. Sie erwiesen sich als Helden im Kampf. Sie schlugen feindliche Heere in die Flucht. Es kam sogar vor, dass Frauen, die Gott vertrauten, ihre verstorbenen Angehörigen zurückerhielten, weil Gott sie wieder lebendig machte. Wow, Wahnsinn, oder? Wir werden es uns nachher nochmal genauer anschauen, ein paar Beispiele nennen, an wen er da wohl so gedacht hat. Ich würde es gerne hier aufhören an der Stelle und dabei bleiben mit dem, was all diese Vorbilder Tolles erlebt haben. Aber jetzt mitten in diesem Vers 35 gibt es eine Wende. Und ich finde es wirklich spannend, dass es da noch nicht mal der Vers unterbrochen wird und ein neuer Vers kommt, sondern innerhalb dieses Verses geht es jetzt wie folgt weiter. Andere, die auch Gott vertrauten, ließen sich lieber zu Tode foltern, als sich von Gott loszusagen, obwohl sie dadurch freigekommen wären. Sie waren bereit, ihr irdisches Leben zu verlieren, um durch die Auferstehung ein besseres Leben zu erhalten. Manche mussten sich verspotten und auspeitschen lassen. Manche wurden gefesselt und ins Gefängnis geworfen. Sie wurden gesteinigt. Sie wurden zersägt. Sie wurden mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos zogen sie umher, in Schaf- und Ziegenfelle gehüllt, notleidend verfolgt und misshandelt. Die Welt war es nicht wert, sie in ihrer Mitte zu haben. Sie mussten in der Wüste und in den Bergen, in Höhlen und in Erdlöchern Zuflucht suchen. Unser Text geht dann gleich noch zwei Verse weiter, aber ich will an dieser Stelle stoppen. Nachdem wir diese genialen Dinge gehört haben, diese Wunder, die Gott gewirkt hat, erfahren wir hier, dass es das andere eben auch gab. Und ich sage es gleich dazu, auch heute ist es so, dass es die Wunder gibt und eben auch das andere gibt. Wenn man so ein bisschen zusammenfassen will, diese Abschnitte, dann sieht man hier in diesen Versen 32 bis 35a diese Gläubigen, die die Wunder erlebt haben, und Vers 35b bis 38, die Nachteile in Kauf genommen haben, und nicht nur pillepalle Nachteile, sondern bis hin zum Tod. Und jetzt ist spannend, was für beide Gruppen gesagt wird in nächsten Vers. Ihnen allen stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus. Und doch haben sie die endgültige Erfüllung dessen, was er ihnen zugesagt hatte, nicht erlebt. Gott hat für unsere Zeit etwas vorgesehen, was besser ist als alles Frühere. Und deshalb können sie erst zusammen mit uns die Vollkommenheit erreichen. Mir geht es jetzt vor allem um den ersten Teil von Vers 39, aber um kurz was zu dem Rest zu sagen. Der Schreiber hier, wir wissen ja nicht ganz genau, wer den Hebräerbrief geschrieben hat, aber auf jeden Fall, der sagt, die Gläubigen, die einen wie die anderen, die haben jetzt noch nicht das erlebt, was ihnen so verheißen war, sondern das ist für unsere Zeit, so für die letzte Zeit vorhergesehen, und mit uns zusammen werden sie die Vollkommenheit erreichen. Was heißt das konkret? Der Schreiber, er denkt daran, dass wenn Jesus einmal wiederkommen wird auf die Welt, dass dann eben alle auferstehen werden, die geglaubt haben. Und das ist jetzt schon faszinierend. Zum einen die aus dem Alten Testament, von denen er jetzt geredet hat, also die vor Jesus gelebt haben, und genauso die aus dem Neuen Testament, also zu denen auch wir gehören, die eben nach Jesus leben. Und wir alle zusammen erreichen dann die Vollkommenheit, was nichts anderes heißt, dass wir das ewige Leben haben werden, den Himmel erleben werden, bei Gott sein werden. Altes und Neues Testament, die Gläubigen, alle miteinander. Um was mir es jetzt vor allem geht, ist das, was er am Anfang schreibt, nämlich: Ihnen allen stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus. Sowohl denen, die Wunder erlebt haben, als auch denen, die keine Wunder erlebt haben. Und wir sehen daran, die keine Wunder erlebt haben, da ist jetzt nicht so, dass die halt einen zu kleinen Glauben hatten. Nein, vielleicht hatten die oft den größeren Glauben und haben aufgrund ihres Glaubens das erlitten, was sie zu erleiden hatten. Nicht die einen hatten Glauben und die anderen nicht, sondern, wenn wir nochmal das so anschauen, alle bekommen dieses Zeugnis des Glaubens. Open Doors, diese Organisation, die sich für verfolgte Christen einsetzt, die bringt jeden Monat so ein Gebetsheft raus, also ein Heft mit Infos, und dann gibt es immer noch so ein kleines Heft innen drin, wo für jeden Tag ein Anliegen drin ist. Und in diesem Monat, als wir es gelesen haben, als Familie, waren wir wirklich bewegt von einem Pastor, von dem da stand in Eritrea, dass er seit 21 Jahren im Gefängnis ist. Ich habe so überlegt, 21 Jahre, das ist seit 2004. Was haben wir seit 2004 alles schon erlebt? Und er sitzt Tag für Tag im im Gefängnis. Und jetzt eben nicht, weil er, Entschuldigung, bin wieder ganz bewegt bei dieser Vorstellung. Vielen Dank, sehr lieb. Genau. Also nicht, weil er keinen Glauben hätte und deswegen kein Wunder erlebt, sondern er ist einer, der im Glauben das aushält. Und ich finde das deshalb so entscheidend und sage es deshalb so ausführlich, weil das Gleiche erleben wir doch heute auch. Die einen erleben ein Wunder und erleben zum Beispiel eine Heilung und andere erleben das Wunder nicht. Und es muss nicht mit dem Glauben zu tun haben, sondern Gott in seiner Souveränität schenkt es beim einen so und beim anderen so. Und letztlich gilt es, dass jeder eben in der Situation, in der er ist, am Glauben festhält. Und der eine wirklich im Glauben ein großes Wunder erleben darf. Und ich will das gar nicht klein machen, sondern im Gegenteil. Ich will uns ermutigen, für Wunder zu beten. Der eine im Glauben große Wunder erleben darf und der andere eben im Glauben auch das Schwierige trägt. Wir sehen es hier, es war schon damals so, der Hebräerbriefschreiber sagt es uns ganz klar. Jetzt wollen wir uns diese zwei Gruppen noch mal ein bisschen genauer anschauen. Wir starten mit denen, die die Nachteile in Kauf nehmen mussten, also mit Vers 35b bis 38. Da wird wirklich Heftiges gesagt. Da wird das genannt, dass es eben bis ans Leben gehen kann. Und wir merken bei all dem, was aufgezählt wird, das waren jetzt ja solche, die wirklich geglaubt haben und die wirklich Vorbilder im Glauben sind. Aber es war halt nicht so, dass sie jetzt geglaubt haben und Gott hat geschaut, dass alles im Leben läuft. Und ich meine, das ist wichtig, dass wir das auch verstehen. Auch wenn wir wirklich einen vorbildlichen Glauben haben, dann ist das keine Lebensversicherung. Manchmal sind wir vielleicht schon auch in der Gefahr, dass wir denken, Gott, ich gebe dir mein Leben und ich gebe mich dir ganz hin und du schaust bitte danach, dass mein Leben läuft. Und an vielen Stellen ist es ja auch so, dass Gott uns hilft mit unseren konkreten Dingen und wir beten für was und er hilft dabei und das ist super. Aber wichtig ist, dass wir im Kopf haben, wenn Gott es nicht tut, dann verletzt er da nicht irgendwie ein Recht. Wir haben kein Recht darauf, dass unser Leben läuft, weil wir unser Leben an Jesus gegeben haben. Vorbildlicher Glaube ist keine Lebensversicherung. Und wenn ich das dann hier so lese, was die durchgemacht haben, ab Vers 37, ganz heftig, sie wurden gesteinigt, zersägt, mit dem Schwert hingerichtet, dann frage ich mich, wie kann man sowas aushalten? Wie kann man da Gott treu bleiben, wenn es tatsächlich an den Tod geht? Und tatsächlich ist es ja so, dass das heute genauso gibt. In vielen Ländern dieser Welt passiert es leider, dass Christen ums Leben kommen, umgebracht werden wegen ihres Glaubens. Wie können sie das aushalten? Wie können sie Gott treu bleiben? Ich glaube, die Erklärung dafür, die liegt hier in Vers, genau am Ende von Vers 35. Nee, Entschuldigung, ich muss noch mal kurz, Ende von Vers 35. Sie waren bereit, ihr irdisches Leben zu verlieren, um durch die Auferstehung ein besseres Leben zu erhalten. Das ist das Entscheidende. Wenn das irdische Leben einem auch genommen wird, das ewige Leben kann dir niemand nehmen. Und wenn es hart auf hart kommt, wenn ein Christ das erlebt, dass es an sein Leben geht, ich glaube, er kann nur dann Jesus treu bleiben, wenn er genau das im Kopf hat, dass diesen Trumpf, den hat jeder Christ in der Hand, nämlich, dass einem niemand das ewige Leben nehmen kann, sondern nur das irdische Leben. Und dieses nur das irdische Leben, das ist natürlich schon krass, gell? Aber wenn wir so durchüberlegen, Jesus sagt das so an einer Stelle in Matthäus 10, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können, die Seele können sie nicht töten. Und wenn wir das so durchüberlegen, dann ist es doch schon so, wirklich schlimm wäre es, wenn uns jemand die Seele töten könnte, wenn uns jemand das ewige Leben nehmen könnte. Also diese Verbindung zu Gott, die wir hier in diesem Leben haben und über das Leben hinaus haben. Wenn uns das jemand nehmen könnte, das wäre wirklich schlimm. Aber das kann kein Mensch uns nehmen. Wir haben immer diesen Trumpf in der Hand, dass Menschen uns nur das irdische Leben nehmen können und nicht das ewige. Aber an der Stelle sind wir glücklicherweise ja normalerweise nicht, dass es so ganz hart auf hart kommt. Im Gegenteil, ehrlich gesagt, wenn ich mich so anschaue, muss ich zugeben, häufig habe ich es recht bequem und habe mich irgendwie auch daran gewöhnt, dass wir auch als Christen irgendwie gut integriert sind in der Gesellschaft und einen guten Ruf genießen und so. Und es ist auch gar nicht verkehrt. Also schön, wenn wir einen guten Ruf haben und wenn wir gut mit anderen auskommen. Aber trotzdem auch da, meine ich, ist es gut, wenn wir im Kopf haben, wenn wir um der Sache Jesu willen an irgendeiner Weise einen Nachteil haben, dann ist das eigentlich ganz normal. Weil wir sind gar nicht dazu berufen, unbedingt ein bequemes Leben zu führen. Wir sind vielmehr berufen, in der Verbindung mit Jesus das zu tun, was Jesus haben will. Und wenn uns das dann irgendwo Nachteile einbringt, dann nehmen wir auch die in Kauf. Und vielleicht kennt manch einer von euch das, was hier eben auch steht, nämlich verspottet zu werden. Vielleicht ist es, dass es Leute gibt, die dich verspotten oder zumindest irgendwie über dich lächeln oder so, wenn du sagst, dass du Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst gehst und dass du dich in der Gemeinde einbringst und viel Zeit und Geld reinhängst. Vielleicht ist es, dass in der Schule oder im Studium oder im Arbeitsleben Kollegen gibt, die lächeln, wenn du sagst, dass du glaubst, dass Gott die Welt durch Schöpfung geschaffen hat und dass es nicht durch Evolution entstanden ist. Vielleicht wirst du dafür belächelt. Vielleicht ist es irgendetwas anderes. Und mir tut es gut und wahrscheinlich tut es uns allen gut, wenn wir wissen, das ist ganz normal und wir dürfen uns daran gewöhnen oder es ist gut, wenn wir uns herausfordern lassen, zu wissen, wir sind gar nicht zu einem bequemen Leben berufen, sondern zu dem, dass wir mit Jesus verbunden sind und dann das tun, was er will und bereit sind, die Folgen zu tragen, auch wenn sie mal negativ sind. Jetzt will ich aber über diese Gruppe, die diese schweren Dinge durchgemacht haben und die uns, glaube ich, viel zu sagen hat, die andere Gruppe nicht vergessen, die Wunder erlebt haben. Die wollen wir uns auch noch anschauen. Das war unsere Einleitung in unseren Abschnitt. Viele, die ihr da noch nennen könnte, erzählt ein paar auf und dann sagt er eben, was haben Menschen wie sie durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Und die Beispiele, die er dann aufzählt, da meint er ja immer auch Leute aus dem Alten Testament. Und ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe schon so ein bisschen überlegt, wen meint er denn jetzt damit? Da habe ich gemerkt, bei der neuen Genfer Übersetzung, da sind viele solche Fußnoten dran und da sind dann immer wieder Bibelstellen vom Alten Testament, wo Beispiele dafür da sind. Das fand ich ganz praktisch und ein paar möchte ich uns nennen. Es steht auch nicht zu jedem eine Fußnote, aber so einige. Zum einen gibt es die, die den Löwen das Maul zuhielten. Ich habe mich schon gefragt, wer hat denn jetzt einem Löwen das Maul zugehalten? Hier in der Fußnote wird zum einen David, zum anderen Simson und dann der Daniel genannt. Kurz Erinnerung an Daniel. Bei ihm war es ja so, dass er in diese Grube geworfen wurde, in der lauter hungrige Löwen waren und kein Löwe hat ihm etwas angetan. jetzt hat er denen nicht das Maul zugehalten. Nein, das hat ein Engel gemacht. Ja, so wird es da berichtet in Daniel 6. Aber das ist doch das großartige Wunder, oder? Er musste noch nicht mal dem Löwen das Maul zuhalten, sondern Gott hat es geschenkt und so ist es dann eben auch gemeint. Gott hat Wunder getan, zum Beispiel eben hungrigen Löwen davon abgehalten, dem was anzutun. Oder das andere, sie blieben mitten im Feuer unberührt vor Flammen. Da fällt uns dazu ein, diese drei Freunde im Feuerofen, die Freunde von Daniel, wo es so war, dass dieser Ofen total heiß befeuert wurde, heißer als sonst. Die wurden reingeworfen und denen ist nichts passiert. Was für ein Wunder. Noch nicht mal die Kleider haben nach Rauch gerochen, so wird es uns da berichtet. Wahnsinn. Und dann auch das noch, es kam sogar vor, dass Frauen, die Gott vertrauten, ihre verstorbenen Angehörigen zurückerhielten, weil Gott sie wieder lebendig machte. Wo lesen wir davon im Alten Testament? Wir lesen zweimal davon. Einmal in 1. Könige 17, da gibt es eine Witwe in Zarpat und Gott erweckt ihren Sohn, der gerade gestorben ist, wieder zum Leben durch den Elia. Gigantisches Wunder. Und ganz ähnlich, ein bisschen später, 2. Könige 4, ein Ehepaar in Schunem, der Sohn stirbt und Elisa kommt dazu und Gott erweckt diesen Sohn wieder zum Leben und sie haben auch ihren Sohn wieder lebendig. Geniale Wunder. Und wir haben es vorher gesungen und ich bin fest davon überzeugt, dieser Gott, der damals Wunder gewirkt hat, der wirkt auch heute noch Wunder. Und deshalb möchte ich uns sehr ermutigen, lasst uns um Wunder beten. Gerade wenn wir für verfolgte Christen beten. Wir wollen nachher noch einen Film über Nicaragua sehen und dann auch für diese Christen in Nicaragua beten. Lasst uns da mutig um Wunder beten. Und auch andere, die ihr im Kopf habt, betet dafür. Aber auch Wunder bei uns. Ich finde, ein besonderes Wunder ist immer, wenn ein Mensch hier in unserem reichen Deutschland zum Glauben an Jesus kommt. Lasst uns konkret dafür beten, dass das geschieht. Viele von euch haben auch mitgebetet, dass Gott das Wunder tut, dass die Geiseln in Israel freikommen. Und sie sind alle freigekommen. Nach meinem Geschmack hätte das schon viel früher sein dürfen. Aber trotzdem, Gott hat es getan. Und ehrlich, vor 3 Wochen hätte ich mir es noch nicht vorstellen können. Aber Gott hat es getan. Und so lasst uns mutig um Wunder beten. Und vielleicht ist es so, dass Gott dich auch gebrauchen will in so einem Bereich der Wunder. Und auch dazu möchte ich uns ermutigen, sei bereit für große Dinge, die Gott durch dich tun will. Lasst uns da mutig sein, zu sagen, hey Gott, ich stelle mich dir zur Verfügung, tu du Wunder durch mich zum Beispiel, dass Menschen zum Glauben kommen oder dass wir für Kranke heilen und sie gesund werden oder was es auch immer ist, vielleicht irgendwelche Situationen. Sei bereit dafür und lasst uns auch als Gemeinde dafür bereit sein, zu sagen, wir wollen als Gemeinde das erleben, dass wir wachsen dadurch, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Und wir wollen bereit sein, uns da auch mit reinnehmen zu lassen. Wenn es für dich dran ist, dann sei bereit und lass dich von Gott gebrauchen. Und ich möchte dich und mich konkret fragen, wer ist bereit, nicht beim Status quo stehen zu bleiben, sondern einen Schritt weiter zu gehen und Gott um Wunder zu bitten und bereit zu sein, sich bei Wundern mit reinnehmen zu lassen. Wenn du sagst, ja, ich bin bereit, dann darfst du das gerne Jesus so in einem stillen Gebet sagen. Wir nehmen uns so eine Zeit der Stille und du kannst, wenn du willst, einfach für dich beten. Kannst auch gerne nochmal diese Punkte durchschauen und gucken, was dir wichtig ist. Egal, ob stilles Gebet oder die Punkte anschauen. Aber wenn du willst, darfst du Gott sagen, ich bin bereit, nicht beim Status quo zu bleiben, sondern Ich will für Wunder bereit sein, will darum beten und bereit sein, dass du durch mich, durch uns Wunder wirkst. Wir nehmen uns die Zeit der Stille. Ich bete dann zum Abschluss dieser Zeit und dann beten wir auch das Vaterunser noch gemeinsam. Lieber Herr Jesus, großer und guter Gott im Himmel, lieber Vater, du tust Wunder. Und ich bitte dich, dass du große Wunder tust auf der ganzen Welt, aber auch hier bei uns in Albstadt und drumherum. Und ich bete auch heute wieder ganz konkret, Jesus, dass du hineinkommst in Situationen, wo es dunkel ist. Wenn das bei uns wo ist, dann komm du bei uns hinein und mach du das Dunkle hell. Aber ich bete auch ganz konkret da, wo Dunkelheit ist, weil Menschen dich nicht kennen, weil sie in der Finsternis sind, im Machtbereich des Teufels leben. Da komm du hinein, du willst die Werke des Teufels zerstören und Licht bringen. Und ich bitte dich, dass du Licht in Dunkelheit hineinbringst. Und Jesus, wir wollen bereit sein als Gemeinde für solche Wunder und beten darum, dass du es schenkst, dass Menschen zum Glauben an dich kommen und dass wir sie gut aufnehmen können, gut unterstützen können, gut begleiten können. Ja, wir sind bereit, Jesus, wirke du Großes und das zu deiner Ehre. Amen. Und gemeinsam beten wir, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen uns jetzt einen Film über Nicaragua anschauen. Der wurde von Open Doors erstellt. Für diesen weltweiten Gebetstag wurde Nicaragua und Myanmar ausgesucht. Und dieser weltweite Gebetstag ist nicht ganz festgelegt auf einen Sonntag, der kann heute oder in den nächsten Wochen stattfinden. Viele machen den in den nächsten Wochen. Wir sind eine der Ersten. Die Filme wurden erst diese Woche fertig, also wir haben es ganz aktuell. Wir schauen uns diesen Film an und dann erkläre ich, wie wir weitermachen mit dem Gebet.
Jemand sagte, ihr wisst nicht, mit wem ihr euch angelegt habt. Aber niemand schenkte dem große Beachtung. Wir sagten, wir tun das Werk des Herrn. Wir tun nichts Schlechtes, wir tun Gottes Werk.
Aber die Angst wurde offensichtlich. Die Angst war in der Kirche, die Angst bei einigen Leitern. Die Angst bei einigen Pastoren, die Angst war im Leib Christi offensichtlich. Als alles begann, fing die ganze Kirche an zu zittern. Und wir verloren die Freiheit, die wir einst hatten, von der Bibel zu erzählen. Das Falsche als falsch und das Richtige als Richtige zu bezeichnen.
Lo que realmente recibías de la Biblia, lo que es incorrecto es incorrecto y lo que es correcto es correcto. Seit Präsident Ortega in Nicaragua an der Macht ist, entwickelt sich das Land immer mehr zu einer Diktatur. Kirchen und Christen werden als destabilisierende Kräfte betrachtet. Insbesondere seit 2018, als Hunderte von Kirchen während der massiven Proteste gegen das Regime ihre Stimme gegen Machtmissbrauch erhoben. Seitdem sind Christen wie Pastor Roberto eine Zielscheibe von Verfolgung, etwa von Einschüchterung, Schikanen, Überwachung, Gewalt. Es kommt zu Schließungen und Enteignungen von Kirchen. Das Ziel dabei ist, die Kirche zu ersticken und sie zum Schweigen zu bringen.
Mein Name ist Roberto. Ich bin seit mehr als 20 Jahren Pastor in Nicaragua und arbeite aktiv im Dienst für den Herrn. Derzeit bin ich im Exil, wegen dem, was wir getan haben, wegen dem Dienst, den wir geleistet haben. Die Christen wurden immer mehr. In den Menschen wurde ein Hunger nach dem Wort Gottes geweckt, nach dem Evangelium, nach dem, was Gott tut, wie er Leben rettet und Heilung bringt. Viele Menschen fanden Befreiung in ihrem Leben, was für einen Aufruhr sorgte.
Und wir freuten uns über die Gegenwart des Heiligen Geistes, sangen Loblieder, feierten, lachten und weinten vor Freude über diese Heilungen und Wunder, die Gott in unserer Nation, in unserem Land vollbrachte. Zu sehen, wie Gott wirkte, war wunderbar. Es war herrlich, Zeuge der Erweckung zu sein, die in diesem Moment stattfand. Aber dann fing die Verfolgung an. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher sie kam. Diese Angst, die die Regierung unseres Landes bekam und uns einzuschränken begann.
Einige Männer und ich wurden eingesperrt. Wir hatten kein Recht auf irgendetwas, nur darauf zu schweigen. Wir wurden eingesperrt. Sie sagten uns, wir seien Kriminelle, Verbrecher. Sie beschuldigten uns Verbrechen, die wir nicht begangen hatten. Und schließlich wurden wir zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt.
Und das passierte als Folge unserer Aktivitäten, mit denen wir das Evangelium verbreiteten und Menschen für Jesus gewannen. Es lag an dem Unbehagen, das durch die vielen Menschen verursacht wurde, die Christen wurden. Wahrscheinlich gingen die Behörden davon aus, dass wir Böses vorhatten. Aber es gab wirklich keinen Grund, das zu glauben, denn alles, was wir taten, war öffentlich. Als mein Mann dann aus dem Gefängnis entlassen wurde, ging er ins Exil.
Nur wenige Zeit später folgte seine Familie Roberto ins Ausland, da auch sie in Gefahr gerieten. So wie Pastora und Roberto ergeht es vielen Christen in Nicaragua. Sie müssen ins Exil oder ins Gefängnis. Danken wir Jesus für mutige Christen und Kirchenleiter, die trotz des Drucks weiter mutig Jesus nachfolgen. Beten wir um Gottes Leitung für die Christen, damit sie trotz zunehmender Verfolgung weiter mutig ihre Stimme erheben, zum Segen für ihr Land und zur Ausbreitung des Evangeliums. Und dass der Heilige Geist an den Herzen der Regierenden wirkt, damit sie sich nicht an ihre Macht klammern und Kritiker verfolgen, sondern sich für das Evangelium öffnen.
Wir wollen es jetzt so machen, dass wir konkret für Nicaragua beten. Ihr habt auf den Stühlen diese Gebetskärtchen und da auf dem einen Stuhl liegt immer eins für Nicaragua und auf dem anderen für Myanmar. Die dürft ihr zum einen gerne natürlich dann auch mit heimnehmen als Gebetserinnerung und zum anderen dürft ihr gerne auch das von Myanmar durchlesen oder wenn euch sonst irgendwas im Kopf ist, dürft ihr gerne dafür beten. Und wir würden so machen, dass wir so Gruppen machen, 3, 4, 5 Leute zusammen und da beten. Und manche sagen wahrscheinlich, das ist jetzt nicht so mein Ding, in so einer Gruppe zu beten. Und dir will ich sagen, du darfst einfach still dabei sein. Und wenn du so im Stillen mitbetest, das zählt genauso. Und vielleicht sagt sich jemand, heute ist es dran, dass ich das zum ersten Mal probiere, laut zu beten. Und falls es eine Hilfe ist, wir sehen hier gleich die nächste Folie. Klickst du mir einmal? falls es eine Hilfe ist, habe ich einfach hier so zwei Gebete aufgeschrieben mit diesen Anliegen von Nicaragua. Also wenn du möchtest, darfst du einfach hier nach vorne schauen und das ablesen. Das ist voll in Ordnung. Lasst uns beten, lasst uns da für diese Geschwister einstehen, die eben es nicht so gut haben wie wir. Und zum Abschluss dieser Gebetszeit singen wir nochmals zwei Lieder. Die Band wird dann einfach starten. Wenn ihr die Band hört, dann dürft ihr gerne euren Satz auch noch zu Ende sprechen. Und dann singen wir gemeinsam. Und während dieser zwei Lieder gibt es auch die Möglichkeit, für sich beten zu lassen oder sich segnen zu lassen. Die Bärbel und der Thomas Schmid werden hinten stehen und ihr dürft das gerne in Anspruch nehmen. Wir werden während der Lieder auch noch die Opferbeutel durchgeben. Es ist einfach wieder für die Aufgaben unserer Gemeinde bestimmt. Danke für das, was ihr einlegt. Aber jetzt beten wir. Ihr dürft gern aufstehen oder euch zusammendrehen, wie es geschickt ist für euch.